Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das ist ja ein ganz erstaunliches Auditorium und ich freue mich wirklich sehr über diese Gelegenheit, mit Ihnen über Außenpolitik, über die Zukunft Europas und über eine anscheinend gefährlicher gewordene, eine gefährlich werdende internationale Lage zu diskutieren. Lieber Herr Holthoff-Pörtner, ich komme auf Ihre Frage, die mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Ich komme auf diese Frage gleich zurück. Ich will sie aber, wenn ich darf, in den größeren Kontext stellen. Meine Damen und Herren, Herr Holthoff-Pörtner war ja so freundlich zu erwähnen, dass ich im vergangenen Sommer oder Herbst ein Buch veröffentlicht habe mit dem Ziel, dem jetzt nicht dem akademischen Fachmann, dem außenpolitischen Experten, sondern dem an Außenpolitik interessierten Bürger, der Bürgerin, eine Handhabe zu geben, sich zu orientieren. Warum ist Außenpolitik eigentlich so schwierig? Warum geht das nicht einfacher? Wieso kriegen die das in Brüssel oder in Berlin nicht gebacken, um es mal salopp auszudrücken? Also das Buch Welt in Gefahr, draußen liegt's aus, das hat mir nach Erscheinen durchaus einige freundliche Rezensionen eingebracht. Es hat mir aber auch gelegentlich den Kritikpunkt eingebracht, naja, Welt in Gefahr, das klingt ja doch ein bisschen reißerisch. Ist das nicht vielleicht aus Marketinggründen, damit das Buch sich besser verkauft, zu reißerisch? Also den Vorwurf nehme ich gerne zur Kenntnis. Jetzt sind 9 Monate vergangen, seit ich sozusagen die Arbeit an diesem Text beendet hatte. Ich bin der Überzeugung, wenn ich es jetzt nochmal zu machen hätte, würde ich erst recht Welt in Gefahr sagen als Überschrift, weil ich tatsächlich glaube, dass die internationale Lage und die Lage auch für uns hier in Europa immer weniger sicher, immer weniger planbar, immer stärker bestimmt und auch geprägt worden ist in letzter Zeit durch disruptive Faktoren. Und darüber würde ich gerne in den nächsten 20 Minuten oder so Ihnen einige Gedanken vortragen. Warum ist die Welt gefährlicher geworden? Wir haben es mit dem, das brauche ich Ihnen allen nicht zu erklären, wir haben es mit Elementen des Zerfalls einer sicher geglaubten internationalen und auch europäischen Friedensordnung zu tun. Wir haben es mit dem Wiedererstarken von globalen Großmachtrivalitäten zu tun. China, Trump, Putin und andere versuchen, sich gegenseitig den Rang abzulaufen, ohne viel Rücksicht auf das, was wir erstrebt haben, das, woran wir über Jahrzehnte versucht haben mitzubauen, einer auf Regeln und Institutionen gegründeten internationalen Ordnung. Wir haben deswegen bei der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr als Überschrift, sozusagen als Motto, die Frage gewählt. Wir müssen das ja in München auf Englisch machen, weil unser Publikum im Wesentlichen nicht mehr ein deutsches Publikum ist. Who will pick up the pieces? Also wir haben die Frage aufgeworfen, wenn die internationale Ordnung zu einem Scherbenhaufen geworden ist, wer kümmert sich eigentlich darum, die Scherben wieder aufzulesen und die Teile wieder zusammenzufügen? Die Frage ist bisher nicht beantwortet. Und ich würde gerne Ihnen zunächst einmal darlegen, woran das eigentlich wohl liegt, dass die internationale Ordnung so zu zerbröseln scheint, meine Damen und Herren. Wir haben es seit einigen Jahren und übrigens nicht erst seit dem Beginn der Ära Trump mit einer Dreifachkrise des internationalen Systems zu tun, mit einer Dreifachkrise der liberalen, sogenannten liberalen Weltordnung. Erstens eine Krise der globalen Institutionen. Schauen Sie, ich bin aufgewachsen, ich habe gelernt als junger Jurist, da gibt es die Vereinten Nationen und den Sicherheitsrat, und wenn Fragen von Krieg und Frieden auftreten, dann entscheidet der Sicherheitsrat über das Notwendige, um aus Krieg wieder Frieden zu machen, um Stabilität zu sichern und so weiter. Ja, meine Damen und Herren, das ist die Theorie. In der Praxis wird jeder Fachmann mir zustimmen. Ich sage, der Weltsicherheitsrat ist seit längerem regelmäßig, von ganz, ganz seltenen Ausnahmen abgesehen, blockiert. Entweder gibt es ein russisches Veto oder ein amerikanisches Veto. Man einigt sich jedenfalls nicht, und die Fähigkeit des internationalen Systems, aufgrund der Charta der Vereinten Nationen Frieden zu erzwingen, diese Fähigkeit ist auf dem Papier da, in der Realität nur selten umsetzbar. Der erste Teil der Krise. Zweiter Teil der Krise, wenn Sie so wollen, eine Krise der euroatlantischen Gemeinschaft. Wer hätte sich vorstellen können? Also mein Vorstellungsvermögen hat das überstiegen. Wer hätte sich vorstellen mögen, dass ein amerikanischer Präsident die Europäische Union, die ja von niemandem stärker unterstützt wurde in ihren Gründungsjahren als von den USA, dass ein amerikanischer Präsident diese Europäische Union als Foe bezeichnet, also als Gegner, fast als Feind, also als etwas, was zu bekämpfen ist. Und wenn Sie die letzten Tweets und Sprüche von Präsident Trump lesen im Anflug auf London in den letzten Tagen, dann hat er diese Sicht der Dinge, sozusagen ein Eintreten für möglichst raschen, möglichst brutalen Brexit, ein Eintreten für eine weitere Schwächung der Europäischen Union, ja sehr, sehr deutlich gemacht. Da scheint es durchaus eine gewisse Gemeinsamkeit zu geben, unglücklicherweise zwischen Donald Trump, Make America Great Again, und Wladimir Putin, Make Russia Great Again. Da treffen die sich an irgendeiner nicht genau definierten Stelle. Dritte Krise, um diese Dreifachkrise abschließend zu beschreiben, ist nach meinem Dafürhalten eine Krise unseres sogenannten liberalen Gesellschaftsmodells. Das wird herausgefordert. Herr Holthoff-Pörtner hat es ja gerade schon benannt, was unsere eigene europäische Heimatlandschaft hier angeht. Also eine illiberale Demokratie, so wie man das in Ungarn nennt, das ist natürlich keine Demokratie. Also das ist wie mit der Schwangerschaft. Entweder man ist schwanger oder man ist schwanger. Entweder pflegt man Demokratie und stützt sie, oder man stützt sie nicht. Es gibt nicht eine illiberale Demokratie. Demokratie ist von der Definition her liberal, nämlich tolerant, und toleriert den Austausch und die Konfrontation unterschiedlicher Meinungen in freier Meinungsäußerung und in einem System, in dem auch die Justiz ungehindert von der Politik unabhängig Recht sprechen kann. Also unser Gesellschaftsmodell ist unter Beschuss, und zwar keineswegs nur von innen, sondern natürlich auch von außen. Ich erlebe bei meinen Reisen so durch andere Kontinente, dass natürlich es nicht mehr so leicht ist, wie vielleicht in den 60er, 70er oder 80er Jahren, einem afrikanischen Außen- oder Finanzminister klarzumachen, dass er sich mal an uns orientieren soll. Der orientiert sich jetzt, nolens volens, gelegentlich lieber am chinesischen Modell. Da kriegt er auch etwas leichter, ohne Rücksicht auf menschenrechtspolitische Überlegungen, Kredite, und sieht höhere Wachstumsraten. Also es ist alles ein bisschen schwierig geworden. Das alles, meine Damen und Herren, führt dazu, dass ich der Meinung bin, wir leben, obwohl es uns ja hier so gut geht, wir leben in einem Zeitalter, das Historiker, vermutlich, wenn Sie in 10 oder 15 Jahren auf diese Jahre zurückblicken, wir leben in einem Zeitalter eines Epochenbruchs. Hier geht eine Epoche, wenn Sie so wollen, die Epoche der Nachkriegszeit endgültig zu Ende, und das, was an die Stelle treten wird, ist noch nicht genau erkennbar, jedenfalls für mich nicht genau erkennbar. Es wird jedenfalls nicht mehr so sein wie in der Zeit des Kalten Kriegs, eine bipolare Auseinandersetzung. Es wird jedenfalls mit Sicherheit so sein, dass wir Europäer uns vergleichsweise warm anziehen müssen. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle von sich aus und ohne weitere Begründung auf unsere Belange Rücksicht nehmen und unsere Vorstellung von einer regelbasierten Ordnung für sich akzeptieren. Ich will vielleicht in aller gebotenen Kürze ein paar der Gründe nennen, die aus meiner Sicht hinter diesem Epochenbruch stehen. Was löst denn diese Krisen, diese Dreifachkrise aus, die ich gerade versucht habe zu beschreiben? Ich fange mal mit einem Phänomen an, über das Sie wahrscheinlich in Ihrem normalen Berufsleben nicht so intensiv nachdenken. Wenn Sie mal überlegen, in was für Kriege und Konflikte Ihre Großväter oder Väter oder Onkels involviert waren, dann werden Sie feststellen, das waren alles, also Ihr Urgroßvater vielleicht im Krieg 70, 71 oder im Ersten Weltkrieg, der Großvater oder der Urgroßvater, und dann natürlich im Zweiten Weltkrieg. Das waren immer Kriege zwischen Staaten, in aller Regel Nationalstaaten. Und wenn Sie die Krisen, die sehr, sehr zahlreichen Krisen und Konflikte, die uns heute im Frühjahr 2019 interessieren und belasten und beschäftigen, wenn Sie sich diese lange Liste mal anschauen, dann werden Sie feststellen, es gibt, und ich bin bereit, eine Wette einzugehen, es gibt nicht einen einzigen der heutigen Konflikte, der in das Schema passt, Nationalstaat A gegen Nationalstaat B mit dem Ziel der Eroberung des Territoriums, nicht wahr, von A nach B und so weiter. Was wir heute haben, sind, egal ob Sie an Afghanistan denken oder Syrien oder Jemen oder Mali, nicht wahr, oder den israelisch-palästinensischen Konflikt, das sind keine Konflikte zwischen Staat A und Staat B, sondern es sind bürgerkriegsartige Konflikte innerhalb von Staaten, natürlich zum Teil mit massivster ausländischer Beteiligung, aber es sind eben Konflikte, die eigentlich in das Denkschema der Väter, der Charta der Vereinten Nationen am Ende des Zweiten Weltkriegs überhaupt nicht passen. Das hatte man nicht im Blick. Man hatte die Konflikte zwischen Nationalstaaten im Blick, und die wollte man verhindern können durch die Regeln der Charta der Vereinten Nationen. Wir haben es also mit einer massiven Veränderung der Natur der Konflikte zu tun. Und meine Damen und Herren, dann kommen natürlich technologische Veränderungen dazu. Ich lese mit Interesse und Begeisterung, wenn insbesondere auch von deutschen Autoren gesagt wird, es darf ja hoffentlich nicht so sein, dass durch Cybertechnologie, durch Artificial Intelligence, moderne neue Generationen von Waffensystemen entstehen, die dann sozusagen unabhängig von menschlichen Entscheidungen gegeneinander Krieg führen können. Ja, ich verstehe sehr wohl dieses Anliegen. Wir nennen das in der Fachsprache the human in the loop, also es soll die menschliche schlussendliche Entscheidung über Ingangsetzung einer solchen Tötungsmaschine, diese menschliche Rolle, the human in the loop, soll gesichert bleiben. Das ist eine schöne Vorstellung, meine Damen und Herren, um noch Schlimmeres zu verhindern. Ich frage mich allerdings, wie realistisch das ist. Stellen Sie sich mal vor, im Staat A möchte man den Human in the Loop halten und stellt die Systeme entsprechend ein, und im Staat B, im gegnerischen Staat B, verzichtet man auf den Human in the Loop mit dem möglichen Ergebnis, dass im Staat B das alles doppelt so schnell geht, weil die menschliche Nachdenkzeit möglicherweise nicht mehr gebraucht wird. Wer gewinnt dann diese Auseinandersetzung? Wer hat dann den militärtechnischen Vorteil? Also hier stellen sich wirklich ganz, ganz, ganz schwierige, für uns im Augenblick noch gar nicht endgültig abschätzbare Fragen. Ich will nur darauf hinweisen, massivste Veränderung der Natur von Konflikten verglichen mit dem, was unsere Väter und Großväter so erlebt haben. Ein zweiter Punkt, der von mindestens genauso großen Auswirkungen ist auf die Frage von Krieg und Frieden und auf das Zusammenleben von Nationen und Menschen und ethnischen Gruppen und so weiter, ist die moderne Technologie, die das klassische sogenannte staatliche Machtmonopol untergräbt. Was will ich jetzt damit sagen? Also es gibt wahrscheinlich mal von Herrn Holthoff-Börtner abgesehen hier eine ganze Reihe von Juristen unter Ihnen im Saal. Man lernt dann also im ersten oder im zweiten Semester, der Staat nimmt für sich in Anspruch ein Monopol auf Gewaltanwendung. Also nur der Staat darf sie inhaftieren oder darf notfalls auch eine Kanone benutzen. Sie dürfen keinen Panzer besitzen, jedenfalls nicht einen, der schießen darf, weil der Staat sich das vorbehält. Machtmonopol des Staats. Das hat etwas mit der Vorstellung zu tun, dass es nur der Staat ist, der das Recht hat, massiven Schaden zuzufügen. Anderen Staaten oder auch einzelnen Individuen. Heute ist es so, und das brauche ich wiederum hier nicht weiter zu erläutern, dass moderne Cybertechnologie zumindest theoretisch den Kern in sich trägt, dass ein einziger Mensch oder vielleicht eine kleine Gruppe von Menschen, aus welchen Motivlagen heraus auch immer, genauso große Schadenzufügungskapazität haben kann wie der klassische Staat. Also aus ist es mit dem Machtmonopol des Staats. Und unser Staat, unser heutiger Staat, tut sich wahnsinnig schwer, diesen Equalizer, nämlich die moderne Technologie, aus den Händen derer fernzuhalten, die solche Mittel gerne benutzen möchten, um terroristischen, kriminellen oder sonstigen für uns nicht tolerablen Ziele zu verfolgen. Also, Umwälzungen von ganz, ganz tiefgreifender Bedeutung, die dazu führen, dass das Vertrauen in unsere klassischen staatlichen Strukturen eben auch verloren gegangen ist. Und lasse mich aus meiner eigenen praktischen Erfahrung hinzufügen, das führt auch dazu, dass unsere Fähigkeit, die Fähigkeit von Regierungen, von verantwortlichen Politikern, von Ministerien, außenpolitische Entwicklungen auch nur halbwegs richtig einzuschätzen, abzuschätzen, vorherzusagen, laufend weiter abnimmt. Also unsere Prognosefähigkeit tendiert vielleicht nicht gegen Null, aber sie ist völlig unzureichend und wird immer schlechter. Ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Ich muss jedes Jahr, weil wir im Februar die Münchner Sicherheitskonferenz haben, muss ich mir natürlich ein paar Wochen vorher spätestens noch einmal Gedanken machen, welche Themen setzen wir in welcher Weise auf unsere Prioritätenliste, damit das Publikum aus internationalen politischen Führungspersönlichkeiten sich auch angesprochen fühlt. Im Januar 2014, das war der Januar, Februar, in dem der Maidan-Konflikt explodierte in der Ukraine, habe ich damals aus meinem eigenen alten Haus, dem Außenministerium in Berlin, von vielen Freunden rund um den Erdball aus Washington, aus Brüssel und so weiter den Rat bekommen, ja, ja, also die Ukraine-Krise, die muss auf die Tagesordnung. Wir haben sie auf die Tagesordnung gesetzt als eine Krise in der Ukraine, wo also Ukrainer A gegen Ukrainer B sich um die künftige Ausrichtung der Ukraine streiten. Keiner meiner schlauen Ratgeber war imstande, im Januar 2014 mir zu sagen, Ischinger, das musst du ganz anders machen. Du musst hier die Frage der Zukunft der europäischen Sicherheit stellen. Du musst das in den sicherheitspolitischen Kontext stellen. 6 Wochen später waren alle schlauer. 6 Wochen später hatte Putin die Weisung gegeben, die Krim zu annektieren, und wenige Tage danach ging es im Donbass los. Das heißt, die gesamte internationale sicherheitspolitische Community war nicht imstande gewesen, die sicherheitspolitische Tragweite, das Potenzial dieser von uns als interne ukrainische Krise perzipierten Vorgang überhaupt zu begreifen. Und das ist nur ein Beispiel unter vielen. Ich könnte eine ganz lange Liste daraus machen, meine Damen und Herren. Das Ganze wird natürlich durch die globalen Machtverschiebungen, denen wir uns jetzt gegenübersehen, noch weiter akzentuiert. Und damit komme ich dann jetzt sozusagen zum zweiten Teil meiner Ausführungen, nämlich zu der Frage, was sollten wir denn angesichts all dieser Phänomene, wir als Europäer, tun? Meine Damen und Herren, die Europäische Union, also die jetzigen 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wenn sie zusammenbleiben würden, würden nach allen demografischen Prognosen im Jahre 2050, wenn alles gut geht, noch etwa knapp 5% der Weltbevölkerung ausmachen. Wenn also unsere lieben Freunde in London der Meinung sind, dass sie mit dann weniger als 1% der Weltbevölkerung als Global Britain einen wesentlichen Großmachtanspruch geltend machen können und damit auch gehört werden, dann glaube ich, ist das alleine, wenn man die demografischen Zahlen, den zu erwartenden Anteil am globalen Bruttosozialprodukt oder ähnliche Größen, ähnliche Kriterien zugrunde legt, dann ist das schlicht und ergreifend nichts anderes als Märchenerzählung. Das wird nicht funktionieren. Die relative Zunahme der chinesischen Rolle und anderer wachsenden Mittelmächte, denken Sie an die 250 Millionen Indonesier, denken Sie an die Milliarde Inder, denken Sie an Brasilien und andere Staaten, die überhaupt erst in den nächsten Jahren im Kommen sein werden. Denken Sie an die explosionsartige demografische Wachstumsrate, die wir für den ganzen afrikanischen Kontinent erwarten. Also wer glaubt, dass der kleine europäische Einzelstaat eine Chance haben wird, gehört zu werden in dem Konzert der Jahre 2040 oder 2050, der wird eines Besseren belehrt werden. Meine Damen und Herren, also was sollten wir angesichts dieser unsicheren, zerfaserten, von Zerfallserscheinungen geprägten außenpolitischen Weltlage tun? Ich habe in meinen Berufsjahren, vor allen Dingen während meiner Jahre in Washington, immer wieder das große Privileg gehabt, von dem Altmeister der Realpolitik, von Henry Kissinger, lernen zu dürfen. Ich konnte lange, lange, lange Gespräche mit ihm führen und ihm immer wieder zuhören. Kissinger hat mal gesagt, wenn du außenpolitische Entscheidungen zu treffen hast oder ein außenpolitisches Programm definieren willst, dann ist es der beste Anfang, zwei ganz einfache Fragen zu stellen. Die erste Frage lautet, was ist das, was wir unbedingt sozusagen fast um jeden Preis wollen, was wir haben wollen? Und die zweite, die Antwort können Sie sich jetzt erstmal selber ausdenken. Und die zweite Frage, die ist genauso einfach, die lautet, was ist das, was wir ebenso um fast jeden Preis vermeiden wollen? Da könnte also beispielsweise die Antwort lauten, ein neuer Krieg in Europa. Ja? So, ich bin der Meinung, wenn wir diese Kissinger'sche Doppelfrage uns stellen, dann ist eine rationale und eine praktikable Antwort ohne den Gedanken Europa nicht vorstellbar. Ich glaube, ohne Europa geht es nicht, diese Fragen zu beantworten. Wie können wir neue Kriege verhindern, jedenfalls Kriege bei uns? Und wie können wir sicherstellen, dass es uns, unseren Kindern, gelingt, ein stabiles, von Wohlstand geprägtes Europa mit sicheren Grenzen, mit möglichst wenig Terrorismus und so weiter weiterzuentwickeln. Wenn das so ist, meine Damen und Herren, dann müssen wir uns allerdings warm anziehen, denn Europa ist von dieser Zielvorstellung heute natürlich noch weit entfernt. Ich gehöre zu denen, die nicht nur empört sind, sondern die regelrecht beschämt sind, um mal ein etwas krasses Beispiel zu nennen, wie sehr unsere von mir auch persönlich geliebte und unterstützte Europäische Union, wie sehr wir alle kollektiv versagt haben in den inzwischen acht Jahren Syrien-Konflikt. Meine Damen und Herren, es ist ja nicht so, dass die Opfer dieser Tragödie in Syrien den Weg vor den Kreml auf den Roten Platz gefunden hätten oder gesucht hätten. Es ist auch nicht so, dass Hunderttausende auf Pennsylvania Avenue in Washington nach Zuflucht gebeten hätten. Sie kamen alle zu uns, nach Europa, aus nachvollziehbaren Gründen. Unser Problem ist nur, wir, die Europäische Union, ich spreche jetzt nicht von der Bundesregierung, von Deutschland, sondern von der EU, wir haben an dem Versuch, diesen Konflikt zu beenden, ihn einzuhegen, Friedenslösungen zu entwerfen, 0,0 Anteil nehmen können. Eine totale politisch, moralisch, militärische Bauchlandung, wenn Sie so wollen. Beschämend. Wie kann man die Interessen von 500 Millionen Europäern vertreten wollen, wenn man einen so furchtbaren Konflikt in der eigenen Nachbarschaft erneut sich einfach vollziehen lässt, ohne irgendein Rezept zu haben? Und ich bin deswegen so besonders sauer, weil ich in meiner aktiven Zeit als Diplomat selbst der deutsche Verhandlungsführer bei den Friedensverhandlungen in Bosnien war. Da war es ja auch so, meine Damen und Herren, dass wir Europäer 3 Jahre lang nichts taten. Hunderttausende von Menschen auf dem Balkan sind damals gestorben. Und erst als dann der große amerikanische Bruder mit ein paar Flugzeugen auftauchte, herrschte plötzlich Ruhe und es gab eine Friedensverabredung. Also so zerstritten und uneins und unfähig zum Handeln darf Europa nicht sein. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel aus der jüngeren Praxis. Nord Stream 2, ein beliebtes Thema. Ich will mich jetzt nicht zu der Frage äußern, ob Nord Stream 2, also die Pipeline durch die Ostsee, jetzt energiepolitisch sinnvoll oder nicht sinnvoll ist. Ich will mich nur zu dieser Frage unter außenpolitischen und strategischen Gesichtspunkten äußern. Schauen Sie, wenn man sich bekennt, wie das nicht nur die Bundesregierung, sondern auch wesentliche Teile unserer Oppositionsparteien, wenn man sich bekennt zu dem Ziel einer aus einem Guss geformten, klaren, gemeinsamen europäischen Außenpolitik, dann geht das natürlich nicht, wenn Sie aus dem großen Kuchen der Außenpolitik glauben, Teile rausschneiden zu können und sagen zu können, naja, also diesen Teil Energiepolitik, das behandeln wir nach wie vor als nationales Refugium, da wollen wir die anderen nicht mitreden lassen. Das geht in der Praxis nicht, meine Damen und Herren. Und ich will Ihnen nochmal das konkrete Beispiel geben. Unser damaliger, 2017, Außenminister Sigmar Gabriel fuhr nach Washington, um den Amerikanern einzuheizen, weil sie Sanktionsgesetzgebungsprojekte vor sich hatten, die ja auch mit diesem, die mit Russland zu tun hatten und die dazu geführt hätten und zum Teil ja auch führten, dass Firmen, die mit Russland in solchen Projekten wie Nord Stream 2 zu tun haben würden, mit Sanktionen belegt werden könnten. Also Sigmar Gabriel fuhr ganz tapfer nach Washington, redete auf seinen damaligen amerikanischen Außenministerkollegen ein und gab dann eine Pressekonferenz. Und ich fand das alles völlig richtig, sachlich richtig. Gab eine Pressekonferenz und sagte so, jetzt habe ich es denen mal also richtig gesagt und gezeigt. Und ich gehe davon aus, dass meine europäischen Amtskollegen in den nächsten Tagen alle in dasselbe Horn blasen, damit wir diesen amerikanischen extraterritorialen Gesetzgebungsinitiativen hoffentlich das Handwerk legen können. Wissen Sie, was passiert ist, meine Damen und Herren? Ich war ja 6 Jahre lang Botschafter in Washington. Ich habe das bei anderen Themen auch immer wieder erlebt. Mehr als die Hälfte der anderen europäischen Staaten marschierten am Tag danach ins State Department und gaben zu Protokoll, wir sehen das völlig anders als der Sigmar. Wir sind der Meinung, Nord Stream 2 ist keine gute Idee und wir sind eher der Meinung, dass ihr das weiter ausbremsen solltet mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Und ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass der Staatssekretär oder der Minister oder der nationale Sicherheitsberater in Washington angesichts solcher Darbietungen dann sagt, also Europapolitik zu betreiben aus Washington ist ja wirklich relativ einfach. Wir müssen eigentlich gar nichts tun, wir müssen nur warten, dann kommen die und zerlegen sich vor unseren Augen. Sie zerlegen sich vor unseren Augen, weil sie sich ja nicht einig sind untereinander und dann können wir uns die Linie heraussuchen, die uns gerade passt. Meine Damen und Herren, das kann nicht das Europa sein, das wir in der Zukunft brauchen. Ich muss zum Schluss kommen, wir wollen ja auch noch diskutieren. Ich möchte aber zu der Frage, was könnten wir denn jetzt tun? Damit komme ich auf die Hold-of-Partnership-Frage von Beginn noch einmal zurück. Was könnten wir denn tun? Wenn wir die Europäische Union stärken müssen, dann müssen wir uns zunächst einmal mit der Frage beschäftigen, wie sieht denn im Augenblick die Lage in der Europäischen Union aus? Und meine Damen und Herren, ich glaube, bei allen vielen Unterschieden, die es da in der EU gibt, in Frankreich, in Dänemark, in Estland, bei uns, geht es im Grunde um eine Frage. Es geht um die Frage, sind wir der Meinung, dass die Zukunft Europas darin besteht, dass wir den Status quo weiter pflegen, dass wir also sozusagen weitermachen wie bisher, oder müssen wir eine Renaissance durchführen, müssen wir das Projekt Europa neu denken, vielleicht auch etwas revolutionär denken, müssen wir neue Initiativen ergreifen. Sie wissen jetzt vermutlich, worauf ich hinaus will. Ich glaube, man kann diesen Gegensatz zwischen Status quo und Neuerfindung, den kann man auch an zwei Personen festmachen. Das ist dann vielleicht ein bisschen grob, aber es ist nicht ganz falsch. Status quo ist die Bundesrepublik Deutschland mit der Bundeskanzlerin an der Spitze. Das hat uns ja bisher auch gut getan. Und die Renaissance-Idee ist die Idee von Emmanuel Macron. Und wir haben es jetzt in diesen 2 Jahren leider nicht vermocht, uns auf eine gemeinsame, uns gemeinsam zu verständigen zwischen Deutschland und Frankreich und mit den anderen auf die Frage, wo liegt denn vielleicht eine sinnvolle gemeinsame Linie, das Wichtige zu bewahren und fortzuschreiben, aber nicht Halt zu machen dort, wo die Europäische Union tatsächlich Defizite hat, zum Teil erhebliche Defizite. Ich gebe Ihnen jetzt mal eine Erklärung, warum das Status Quo-Denken in Deutschland so viel Unterstützung bekommen hat in den letzten Jahren, in den letzten langen Jahren. Wir haben, und ich gehöre selber zu denen, die solche Reden mitentworfen haben, wir haben seit der Wiedervereinigung in die Sonntagsreden unserer politischen Führer, egal ob das jetzt SPD, FDP, CDU oder andere Parteien waren, wir haben immer wieder in diese Reden den Satz reingeschrieben, jetzt nach der Wiedervereinigung ist ja alles wunderbar, wir haben unser Grundgesetzziel erreicht, damit werden wir von einem Anti-Status-Quo-Land, das war die alte Bundesrepublik, die wollte den Status Quo der Teilung überwinden, zu einem Status-Quo-Land. Und jetzt sind wir ja nur noch von Freunden umgeben. Jetzt sind wir nur noch von Freunden umgeben. Meine Damen und Herren, dieser Satz hat es in sich. Der ist nämlich erfreulicherweise nicht verkehrt. Der stimmt ja sogar. Deutschland hat 9 Nachbarn. Und von diesen 9 Nachbarn sind mal abgesehen von der Schweiz alle entweder in der EU oder in der NATO oder in beidem. Und selbst die Schweiz ist ein relativ freundliches Land, kann man ja so sagen. Also der Satz ist ja nicht falsch. Meine Damen und Herren, der Satz hat aber gewirkt auf die deutsche Befindlichkeit wie eine doppelte Schlaftablette. Er hat uns über lange Jahre unglückseligerweise den Blick darauf verstellt, dass diese unsere lieben Nachbarn, die uns da so nett umgeben, wenn sie in die jeweils andere Richtung schauen, also die Polen nach Osten, die Italiener nach Süden und so weiter, dass die keineswegs das Gefühl haben, wir sind nur von Freunden umgeben. Die Italiener sahen Terror und Krieg in Libyen, die Polen, zu Recht oder zu Unrecht, sahen zunehmende Bedrohungsängste bei sich selbst wegen des russischen Vorgehens in Georgien und später in der Ukraine und so weiter und so weiter. Ich glaube, ich brauche das gar nicht weiter auszuführen. Also jetzt so allmählich habe ich den Eindruck, wachen wir von den Folgen dieser doppelten Schlaftablette langsam auf. Und jetzt wird es aber langsam auch Zeit, meine Damen und Herren, dass wir uns daran machen, zu erkennen, dass wenn wir uns nicht kümmern, wir kollektiv als Europäer, um unsere gemeinsamen Herausforderungen, egal ob Migration oder mögliche russische Aggressionsüberlegungen, dann werden diese Probleme nicht an den Grenzen unserer Partner und Freunde Halt machen, sondern werden zu uns kommen. Das haben wir ja in der Flüchtlings- und Migrationskrise auch erlebt. Ich glaube, eine praktische und notwendige und unbedingt notwendige Antwort auf die Holthoff-Pörtnersche Frage, nicht wahr, wo ist denn mal ein Projekt, ist die Frage nach der gemeinsamen Außenpolitik. Darüber habe ich ja in den letzten 10 Minuten schon gesprochen. Meine Damen und Herren, wir haben jede Menge Umfragen, Eurobarometer-Umfragen, die zeigen, dass selbst in Großbritannien, querbeet in der ganzen Europäischen Union, wenn Sie die Bürger fragen, was wollen Sie eigentlich von der Europäischen Union? Die Bürger wollen eine ganze Menge von der Europäischen Union. Sie wollen aber keine bürokratische Bevormundung. Sie wollen insbesondere aber auch, dass die Europäische Union bei der Frage der Sicherheit, Teil der Lösung ist und nicht Teil des Problems. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Emmanuel Macron also einfach eine geniale Eingebung hatte, als er vor 2,5 Jahren sagte, une Europe qui protège, also das war ja seine Visionsvorstellung, ein Europa, das schützt. schützt im umfassenden Sinne gegen Kriminalität, Terrorismus, die Außengrenzen. Ein Europa, das uns, unsere Grenzen, unsere Bürger, unseren Wohlstand, unsere Zukunft schützt. Das geht nicht, meine Damen und Herren, wenn wir weiterhin in der Außenpolitik so entscheiden, wie wir das die letzten Jahrzehnte gemacht haben, nämlich nach dem Einstimmigkeitsprinzip. Dann gibt es fast in jeder Frage, die sich stellt, irgendeinen oder zwei oder fünf, die anderer Meinung sind, und dann ist die Europäische Union eben mal wieder handlungsunfähig. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen zur Einführung von Mehrheitsentscheidungen in der Europäischen Union kommen. Ich kann erfreulicherweise Ihnen mitteilen, dass nach einigen Diskussionen in den letzten Jahren sowohl die Bundeskanzlerin Merkel wie die Führung der Sozialdemokraten, also der frühere Außenminister Gabriel, der jetzige Außenminister Maas, sich durchaus dazu bekennen, dass wir eintreten müssen für Mehrheitsentscheidungen. Jetzt habe ich aber einen, und zwar ganz erheblichen, Kritikpunkt. Ich habe nämlich in den letzten Monaten immer wieder die Frage aufgeworfen, na gut, also wenn wir der Meinung sind in Berlin, dass wir diese Diskussion jetzt brauchen in der Europäischen Union, Mehrheitsentscheidungen einzuführen, warum legt dann die Bundesregierung einen solchen Vorschlag nicht auf den Tisch, jetzt vor den Europawahlen? Weil mir genauso wie sicherlich vielen anderen von Ihnen auffiel, dass diese Europawahlen, die sind ja gar nicht so schlecht ausgegangen insgesamt, hätte ja schlimmer kommen können, aber dass sie eigentlich in vielen Staaten eben nicht als Wahlen über europäische Fragen geführt wurden, sondern als Fragen über jeweils nationale oder lokale zu treffende Entscheidung. Und diese Frage der Mehrheitsentscheidung hätte eine große Debatte lancieren können. Ich halte das also wirklich für schade, dass man sich jetzt noch nicht getraut hat, diesen Schritt zu machen. Und lassen Sie mich, bevor ich zum Ende komme, noch eine kurze Bemerkung daran knüpfen, damit Sie verstehen, was ich meine. Das Prinzip der Mehrheitsentscheidung für die Nicht-EU-Fachleute unter Ihnen ist die normale Entscheidungsprozedur in der EU. Die normale Entscheidungsprozedur. Es gibt nur ein paar Bereiche, wie zum Beispiel die Außenpolitik, die davon ausgenommen sind. Und jetzt erinnern Sie sich doch alle daran, wie der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vor längeren Monaten seine Reise nach Washington antrat, um mit Donald Trump über die Autofrage, die Zölle, die Handelspolitik zu diskutieren. Und ich habe mir von Jean-Claude Juncker selber erzählen lassen, wie das da ablief im Oval Office. Und ich gebe Ihnen jetzt meine etwas karikierende Version, die stimmt also wahrscheinlich nicht ganz genau, aber ich glaube, so ungefähr stimmt das. Also Juncker marschiert in das Oval Office und sagt, hier bin ich, lieber Donald. Lieber Donald, mir ist vollkommen klar, dass Sie 350 Millionen Amerikaner vertreten und dass Sie als Präsident die Autorität haben, für diese 350 Millionen hier aufzutreten. Ich bitte Sie zur Kenntnis zu nehmen, lieber Donald, dass ich 500 Millionen Europäer vertrete. Und jetzt lass uns mal über einen Deal reden. Und das hat ja nicht perfekt funktioniert, aber er ist zumindest ernst genommen worden. Und man hat auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Und das ist genau der Punkt, von dem ich glaube, den brauchen wir in der Außenpolitik auch. Es muss einer mit Autorität die Interessen von 500 Millionen Europäern vertreten können, sonst werden wir regelmäßig und immer wieder untergebuttert werden, meine Damen und Herren. Das ist aus meiner Sicht der ganz entscheidende Punkt. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn es nicht jetzt bei den Europawahlen war, dass die Bundesregierung demnächst einen solchen Vorschlag in Brüssel auf den Tisch legt, um mal eine große Debatte anzufachen über die Frage, wie wollen wir als 28 oder vielleicht künftig 27 eigentlich unsere gemeinsamen Interessen vertreten. Meine Damen und Herren, ich habe meine Zeit ja schon überzogen, aber lassen Sie mich zum Schluss einen früheren belgischen Außenminister zitieren, Paul-Henri Spaak. Das war ein ganz kluger Mann, der hat auch mal den Friedenspreis, den Karlspreis bekommen in Aachen vor vielen Jahren. Er war auch mal EU-Kommissar, der hat mal folgenden Satz von sich gegeben und ich finde den Satz wunderbar zum Abschluss. Der sagte, meine Damen und Herren, es gibt genau zwei Kategorien von Staaten in der Europäischen Union, nämlich kleine Staaten und solche, die noch nicht kapiert haben, dass sie klein sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herr Botschafter, Herr Ischinger, recht herzlichen Dank für Ihre, steht mir nicht zu, aber ausgesprochen kurzweiligen, gehaltvollen und interessanten und spannenden Ausführungen. Ich freue mich, meine Damen und Herren, mit Ihnen auf die Diskussion mit Ihnen und dem Botschafter Ischinger. Ich darf Sie bitten, dass Sie sich durch Handzeichen bemerkbar machen. Die Damen bringen Ihnen dann ein Mikrofon und wenn Sie so freundlich sind, wenn Sie wollen, kurz Ihren Namen sagen, vielleicht einen Satz zu sich und dann eine Frage stellen. Wir beabsichtigen, diese Veranstaltung gegen 21.30 Uhr zu beenden. Herr Botschafter Ischinger wird dann an dem Buchstand von Proust sein Buch signieren. Und wenn Sie früh da sind, können Sie welche kaufen. Ja. Darf ich die Eisbrecher bitten? Ja, bitte, Frau Freimuth. Frau Freimuth ist Landtagsabgeordnete und Vizepräsidentin des Landtages, die mir zum Beispiel das Wort entziehen kann. Da.
Da Sie so charmant und fein formuliert im Landtag vortragen, werde ich das natürlich niemals tun. Und außerdem hat die Regierung in der Verfassung und auch in der Geschäftsordnung des Nordrhein-Westfälischen Landtags ja ganz eigene Rechte, über die ich dann auch als sitzungsleitende Präsidentin nicht hinweggehen kann und auch nicht will. Herr Botschafter Ischinger, ich habe eigentlich ganz viele Fragen. Ich will das aber mal auf zwei begrenzen. Und zwar einmal mit Blick auf die europäischen Mitgliedstaaten. Haben wir überhaupt den innenpolitischen Zustand in den meisten europäischen Mitgliedstaaten, dass man ein derartiges eine europäische Renaissance überhaupt stemmen können? Meine Beobachtung ist, dass nicht zuletzt unser eigenes Land im Augenblick innenpolitisch noch sozusagen an seiner Handlungsfähigkeit arbeiten kann. Und in anderen europäischen Mitgliedsländern scheint mir das ähnlich. Wie beurteilen Sie das und welche Möglichkeiten gäbe es, zum Beispiel auch diese innenpolitischen Hakeleien auch vielleicht mit einer Perspektive dann weiterzuentwickeln? Und die zweite Frage ist, Sie haben angesprochen den Syrien-Konflikt und den mit dem Konflikt auf dem Balkan verglichen. Nun haben wir jetzt so, dass der große Bruder USA diesmal natürlich auch mit Flugzeugen in Syrien aktiv geworden ist, auch ja lange den Syrien-Konflikt und auch das Regime oder dass die Regierung von Assad ja auch auf der Agenda hatte, aber dass natürlich der andere Spieler im Feld, nämlich Russland, Gleiches gemacht hat. Und welche Möglichkeiten sehen Sie denn, wie wir diesen Syrien-Konflikt auch tatsächlich zu einer Lösung bringen können und welchen Beitrag wir Europäer denn überhaupt jetzt noch leisten können?
Ja, vielen Dank. Das sind zwei sehr spannende Fragen. Zu der ersten Frage, was ist mit der Fähigkeit und der Bereitschaft der Mitgliedstaaten, sich überhaupt aufzuraffen, politisch die Fähigkeit zu entwickeln, damit zu wirken. Ich habe ja kurz erwähnt, dass allen mir bekannten Meinungsumfragen zufolge es Bereiche in der Europäischen Union gibt, in der weithin Interesse besteht an einer stärkeren Rolle der Europäischen Union. Das ist eben jetzt gerade nicht sozusagen der Bereich der Haushalts- oder der Sozialpolitik, sondern es ist der Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Bürger sind daran interessiert, dass die Europäische Union einen Beitrag leistet zum Schutz der Außengrenzen. Die Bürger sind daran interessiert, dass die Europäische Union angesichts des, sagen wir mal, oder jedenfalls die Bürger im Schengen-Raum sind daran interessiert, dass in diesem Raum, der frei von internen Grenzkontrollen ist, zumindest die Außengrenzen funktionieren und dass wir die Fähigkeit entwickeln, Kriminalitätsbekämpfung in einem solchen grenzenlosen Raum auch effektiv zu gestalten. Also ich glaube, da ist eine durchaus erhebliche Gestaltungschance. Aber wie immer in der Politik kommt es da auf Führungskraft an. Einer oder einige wenige müssen die Initiative ergreifen. Und wenn Sie die Reden von, ich bin jetzt nicht der Meinung, dass alles, was Emmanuel Macron von sich gegeben hat, unbedingt eins zu eins von uns aufgenommen werden sollte. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber zumindest hat er den Versuch unternommen, Ideen zu produzieren, Vorschläge zu unterbreiten, gerade auch in diesem Bereich der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik, der Terrorismusbekämpfung. Ich halte ja relativ viele Vorträge, selten vor so vielen Menschen wie hier heute Abend in Essen, aber ich denke, dass ich meistens auf große Zustimmung stoße, wenn ich die Frage aufwerfe, wieso haben wir eigentlich in diesem Schengen-Raum noch nichts, was dem amerikanischen FBI gleichkäme? Also wenn man, im Grunde eine ganz einfache Überlegung, wenn man verzichtet auf diese internen Grenzen und es damit dem bösen Kriminellen erlaubt, zwischen Amsterdam und Wien ohne Grenzkontrollen hin und her zu fahren, brauchen wir dann nicht auch eine effektiv arbeiten könnende, Grenzen problemlos überschreiten könnende polizeiliche Fähigkeit? Jetzt können Sie mir natürlich sagen, oh, das wirft Verfassungsprobleme auf und ganz grundsätzliche Probleme. Das tut jede europäische Initiative. Ja, und wenn wir schon, bloß weil da ein paar rechtliche Probleme auftauchen, sagen, dann machen wir es lieber nicht, dann hätten wir heute weder einen Euro, noch hätten wir die Europäische Union insgesamt. Also man muss dann auch schon mal ein bisschen politischen Gestaltungsmut aufbringen. Und ich glaube zum Beispiel, dass es auf Zustimmung der Bürger stoßen würde, vielleicht nicht automatisch großer Mehrheiten der Bürger, aber dass wir eine positive Resonanz bekommen würden, wenn die Europäische Union von den Bürgern gesehen werden würde, nicht als das karikierte bürokratische Monster, das da in Brüssel über unser tägliches Leben entscheidet, sondern als eine Institution, die mit dafür sorgt, dass effektive Kriminalitätsbekämpfung stattfinden kann, Grenzschutz und so weiter. Also ich bin da nicht so skeptisch. Und wir dürfen dann, wenn ich den Satz noch hinzufügen darf, wir dürfen dann natürlich auch nicht erwarten, dass solche Gedanken, solche Initiativen von, sagen wir mal, Litauen und Portugal eingebracht werden. Da müssen wir uns dann schon selber mit drum kümmern. Die Methode, solche Initiativen in der EU zu lancieren, die kennt man in der Bundesregierung. Man sucht sich möglichst viele Gleichgesinnte. Häufig war das in der Vergangenheit tatsächlich Frankreich, möglichst aber eben nicht nur Frankreich, sondern vielleicht auch ein paar der kleineren Mitgliedstaaten. Und dann bringt man gemeinsam eine solche Initiative mal vorsichtig ein und dann lässt man den Teig so ein bisschen gären und dann wird vielleicht was draus. Also Mut, nur Mut, würde ich da sagen. Jetzt komme ich zu Ihrer zweiten Frage zu Syrien. Der Unterschied Also es ist natürlich eine lange Geschichte, aber der Unterschied zwischen der Behandlung des Syrien-Konflikts seit seinem Ausbruch 2011 und der Methode, wie wir damals versucht haben, in den 90er Jahren mit den Balkankriegen fertig zu werden, war, dass in der Syrien-Krise jeder versucht hat, auf eigene Rechnung irgendwo eigene Interessen zu vertreten. Also sicherlich Russland, sicherlich die Türkei, auch die amerikanische Seite. Europa stand von Anfang an, wie ich ja vorhin versucht habe zu sagen, vergleichsweise verlassen am Spielfeldrand und hatte wahrscheinlich auch wegen unserer nicht vorhandenen militärischen Fähigkeiten oder Bereitschaften keine wirklich aktive Rolle bei den Versuchen, den Konflikt zu beenden. Der Unterschied war, in den 90er Jahren war es gelungen, eine sogenannte Kontaktgruppe zusammenzuschweißen, also aus Russland, den USA, den wesentlichen europäischen Teilnehmern, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, der Europäischen Union als solcher, mit dem Grundsatz, dass man sich darauf geeinigt hat, ab jetzt passiert in Sachen Bosnien, also Krieg in Bosnien-Herzegowina, von keinem von uns Teilnehmern an dieser Kontaktgruppe irgendetwas, was wir nicht in der Kontaktgruppe vorher abgestimmt haben. Wir agieren vielleicht nicht in jedem einzelnen Punkt gemeinsam, aber wir konsultieren jeden einzelnen Schritt in der Kontaktgruppe. Hat das perfekt funktioniert? Nein, aber es hat zumindest so weit funktioniert, dass wir damals mit russischer Mitwirkung diese Friedensvereinbarung ausarbeiten konnten. Und das ist das, was mir heute so dramatisch zu fehlen scheint. Es gab noch nicht mal einen ernst gemeinten Versuch der USA oder der Europäischen Union. Und auch da, denke ich, wäre mehr Mut durchaus angebracht. Was wäre denn gewesen, wenn im zweiten Jahr dieses Konflikts, als noch nicht sämtliche Terroristen dieser Welt sich in Syrien versammelt hatten, was wäre denn gewesen, wenn die Europäische Union gesagt hätte, wir laden jetzt alle Streithähne, nicht wahr? Die Saudis, die Iraner, die Russen, die Türken, die laden wir alle nach Brüssel oder nach Evian und Genfer See oder irgendwohin ein und wir machen da mal eine Friedenskonferenz. Und wir stehen erst wieder dann auf, wenn ein erster wichtiger Schritt erreicht ist. Wissen Sie, ich bin der Meinung, wir sind mutlos. Wir haben in der Zeit des Kalten Kriegs, als es um eine massive Systemkonkurrenz ging, hat die Bundesrepublik Deutschland, Helmut Schmidt zunächst, dann Helmut Kohl, unterstützt von ihren jeweiligen Ministern, wesentliche Verhandlungserfolge erzielt mit der damaligen Sowjetunion. Das war der erbitterte Feind. Die hatten 300.000 Soldaten in Deutschland stehen. Und wir haben es trotzdem hingekriegt. Es ist ja nicht so, dass das unmöglich ist. Ja, an Interessenausgleich sind alle interessiert. Also einfach ein kleines bisschen mehr Mut und auch ein kleines bisschen mehr Selbstbewusstsein hätte ich mir von einer Europäischen Union gewünscht in diesen ersten Jahren des Syrienkriegs, in dem der möglicherweise noch handhabbar gewesen wäre. Ich gebe Ihnen zu, irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo tatsächlich Terroristen von links und Terroristen von rechts in Syrien waren. Da war es dann wahrscheinlich zu spät, um eine nach unseren Regeln vorstellbare Friedenslösung durchsetzen zu können. Letzter Punkt, wenn ich das anmerken darf. Es ist ganz, ganz schlechte Diplomatie. Und den Vorwurf kann man weder den Amerikanern noch uns ersparen. Es ist ganz, ganz schlechte Diplomatie, schlechte Außenpolitik, wenn man das macht, was auch deutsche Regierungsvertreter damals zu Beginn der Syrien-Krise gemacht haben. Die haben alle lauthals große Reden gehalten, Assad muss weg. Ich könnte Ihnen die Zeitungsüberschriften zeigen von damals. Assad muss weg. Das wurde in Washington gesagt, das wurde in London gesagt, das wurde aber auch in Berlin gesagt. Und wenn Sie damals die Frage gestellt hätten, den Verantwortlichen in all diesen Hauptstädten, Moment mal, habt ihr denn einen Plan, wie ihr ihn wegkriegen wollt? Und habt ihr eine Vorstellung, was denn passiert, wenn er weg ist? Wer genau, in welcher Konstellation soll denn dann, wenn wir ihn wegkriegen würden, soll denn dann die Macht in Syrien ausüben? Also der Ruf Assad muss weg, ohne unterfüttert zu sein durch einen langfristigen Plan, wie man dann Syrien stabil hält, wie man verhindert, dass da zum Bürgerkrieg kommt, wie man einen Wiederaufbau finanziert. Das ist, würde ich sagen, fast fahrlässige Politik. Daraus müssen wir und sollten wir und werden wir ja hoffentlich auch lernen. So geht es nicht. Das war ein lässiger Ruf nach, wenn Sie so wollen, nach Regime Change. Es war keine gute Außenpolitik, die der Westen insgesamt damals gemacht hat. Und die Ernte fahren wir ja jetzt ein. Meine Damen und Herren, wir haben gesagt, nie wieder werden wir mit einem genozidartigen Diktator kooperieren. Jetzt ist aber der genozidartige Diktator nach wie vor im Amt und wir werden wahrscheinlich zu Kreuze kriechen müssen und mit ihm doch in der einen oder anderen Weise nach Kompromissen suchen müssen. Also deswegen glaube ich, ist das, was ich vorhin gesagt habe, Bankrotterklärung europäischer Außenpolitik, keine krasse Übertreibung. Das ist wirklich ziemlich schlimm. Ist auch moralisch schlimm. Nichthandeln macht auch Schuld. Und wer glaubt, dann einfach wegschauen zu können, während dort Hunderttausende von Menschen umgebracht werden, sollte dann möglichst auch ein paar schlaflose Nächte haben, aus moralischen Gründen. Meine Damen und Herren, ich bin sehr dafür, dass wir immer einen moralischen Kompass in der Außenpolitik haben. Aber es scheint so zu sein, dass bei uns manche glauben, der moralische Kompass ist dann nicht notwendig, wenn wir einfach weggucken. Ja? Der moralische Kompass ist aber trotzdem notwendig. Und deswegen sind die Entscheidungen, die wir kollektiv getroffen oder eben nicht getroffen haben in diesen Jahren des Syrienkriegs, moralisch aus meiner Sicht verwerflich gewesen.
Ich habe eine Wortmeldung, würde aber gerne Sie bitten, wenn Sie wollen, dass Sie noch einen Satz dazu sagen. Bei Assad muss weg, hatte von uns aber auch niemand mit Israel gesprochen.
Bitte?
Bei Assad muss weg, hat aber von uns auch niemand mit Israel gesprochen.
So, richtig.
Wollen Sie was dazu sagen?
Ja, ich sage sehr gerne etwas dazu. Wir haben bei den ganzen Vorgängen der Jahre seit dem Ausbruch des sogenannten arabischen Frühlings, wir haben geglaubt, wir alle Europäer, der Westen, wir haben geglaubt, die Lage in der Region selber analysieren zu können. Im Rückblick, muss ich persönlich gestehen, hatten meine israelischen Gesprächspartner damals und seither wesentlich mehr Recht als wir alle. Die Israelis haben damals schon gesagt, Achtung, das führt vermutlich zu nichts Gutem. Das führt vermutlich nicht zu dem gedachten Frühling, sondern das führt vermutlich nur zu schweren und schwersten Verwerfungen, weil die staatspolitischen Voraussetzungen für friedliche und demokratische Strukturen noch nicht da sind. Also Ergebnis, ich würde sagen, es lohnt sich in allen Fragen, die diese Region betreffen, sich erstmal mit fachlich und sachlich versierten israelischen Fachleuten zu unterhalten. Das schärft immer das Verständnis von dem, was da in der Region passiert. Außerdem ist es gut für die deutsche Außenpolitik.
Christian Keller.
Ja, vielen Dank, Stefan. Christian Keller, mein Name. Ich vertrete die Privatbank Oddo BHF und bin hier Niederlassungsleiter in Essen. Herr Ischinger, ich möchte mich gerne den Worten von Stefan Holterpförtner anschließen. Ein sehr interessanter, ein sehr kurzweiliger Impulsvortrag. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, ich habe ganz viele Fragen. Ich würde mich aber gerne auf zwei beschränken. Die erste Frage wäre, nächstes Jahr sind in den USA wiederum Präsidentschaftswahlen. Wie nehmen die Amerikaner Donald Trump wahr in der Innen- und Außenpolitik? Und wie schätzen Sie die Chancen ein, dass er in die zweite Amtszeit kommen könnte? Und die zweite Frage wäre, uns beschäftigt natürlich sehr stark auch das Handelsabkommen oder auch der Protektionismus der Chinesen, der Amerikaner, dieser Handelskonflikt. Das neue NAFTA-Abkommen hatten wir die Hoffnung, ja, Kanada, Mexiko einigen sich, jetzt gibt es auf einmal Importzölle aus Mexiko. Dann eben auch tatsächlich das, was sich an den Kapitalmärkten abspielt, immer wieder die Angst, dass sich die Chinesen, die Amerikaner nicht einigen. Die Chinesen sagen, die Amerikaner sind schuld, wir nähern uns an. Die Amerikaner sagen, nein, die Chinesen nähern sich nicht unseren Wünschen an. Was muss passieren, damit dieser Handelskonflikt ein Ende findet und dass quasi wir an der Seite wiederum als Europäische Union da auch positiver in die Zukunft schauen können?
Also, ich fange mal an mit dem zweiten Teil Ihrer Frage. Es gab diesen wunderbaren amerikanischen Baseballspieler namens Yogi Berra, der sagte mal, "One should never make predictions, especially not about the future." Also die Wahrsagerei ist nicht meine Stärke. Und ich kann Ihnen keine Vorhersage anbieten, wie das mit dem sogenannten Handelsstreit weitergeht. Was ich glaube zu wissen, ist, dass Donald Trump von einem Ziel getrieben wird, nämlich er möchte wiedergewählt werden. Das ist das Einzige, worum es geht. Und er wird alles daran setzen, im nächsten Sommer, wenn es dann allmählich um die Wurst geht und um die Entscheidung der Wähler und die Aufstellung der Kandidaten und so weiter, da wird er alles dran setzen, dass er dann sagen kann, ich habe für uns, Make America Great Again, was erreicht mit den Chinesen, aber auch mit den Europäern, mit den eigenen Nachbarn, Mexiko und Kanada und so weiter. Ich glaube also, dass er nicht in den Wahlkampf gehen wird mit einem möglicherweise drohenden Nachteilen für die amerikanische Wirtschaft. Ich glaube, dass sein Interesse sein wird, spätestens im Frühling des nächsten Jahres die Dinge zumindest zu einem vorläufigen Ende zu bringen, also vor der heißen Phase des Wahlkampfs. Weiter will ich mich nicht vorwagen in dieser Sache. Zum ersten Teil Ihrer Frage will ich Folgendes sagen. Sie haben alle nehme ich jetzt mal an, Sie haben alle die Berichterstattung gelesen, gesehen über den Auftritt der Bundeskanzlerin an der Harvard University vor wenigen Tagen, an von Leichnam. Sie hat stehenden Applaus bekommen, eine tolle Veranstaltung. Und ich persönlich fand, ich habe dort vor Jahrzehnten auch mal studiert, ich fand das eine großartige Veranstaltung. Das hat die Kanzlerin sicher auch verdient, mal so gefeiert zu werden. Nur, und jetzt kommt's: Wir dürfen nicht denken, dass diese Art der stehenden Ovation für die Bundeskanzlerin Merkel ein Ausdruck einer sozusagen der Meinung einer breiten Bevölkerungsmehrheit in den USA wäre. Alleine schon mal der Auftritt, der bei uns überall in den Hauptnachrichten nicht mal minutenlang gesendet wurde, der hat mal von der Lokalzeitung in Boston abgesehen, nirgendwo in Amerika auch nur so viel Aufmerksamkeit bekommen. Punkt eins. Punkt zwei, der Farmer in Idaho, der sprichwörtliche Farmer in Idaho, der weiß ganz wenig von den Streitigkeiten, die wir wahrnehmen im transatlantischen Verhältnis. Der denkt, die Deutschen sind eigentlich ganz nette Partner. Wir haben einen Onkel, der war mal Soldat in Wiesbaden. So viel mehr weiß der Farmer nicht. Deswegen dürfen wir auch nicht denken, dass die amerikanische Öffentlichkeit genauso sensibel und hoch empfindlich reagiert auf Tweets von Trump in der einen oder anderen Richtung. Aus Sicht der im Lande lebenden Bevölkerung in den USA gibt es diese Krise, die wir empfinden, wenn wir Trumps Sprüche und Tweets hören, gibt es diese Krise in dieser Form nicht. Das wäre meine erste Bemerkung zu diesem Punkt. Und zweite und Schlussbemerkung dazu, der der Präsident Trump betreibt Außenpolitik bisher aus meiner Sicht ohne erkennbaren Erfolg. Schauen Sie mal seine Liebeserklärung dem nordkoreanischen Diktator gegenüber, haben erkennbar bisher von einigen ganz kleinen Punkten abgesehen, nämlich dass es Kontakte zwischen Nord- und Südkorea gab, die es bisher so nicht gab, zumindest zu keinem Durchbruch, zu keiner massiven Reduzierung der nordkoreanischen Nuklearrüstung gebracht. Die Politik Trumps gegenüber dem Iran, also aus unserem gemeinsam verhandelten Iran-Abkommen auszusteigen, es zu kündigen und jetzt sogar die europäischen Vertragspartner dieses Abkommens unter Druck zu setzen, dass wir auch aussteigen sollten und auch weitere Sanktionen gegenüber dem Iran durchführen sollten. Auch diese Politik gegenüber dem Iran war zumindest bisher nicht erfolgreich. Ich gebe allerdings Folgendes zu. Wenn man ehrlich ist, dann muss man konzedieren, dass das von uns gemeinsam ausgehandelte Iran-Abkommen zwar besser ist als kein Abkommen, aber dass es natürlich eine ganze Reihe von Gravamina gibt, auf die wir durch dieses Abkommen nicht aus der Welt schaffen konnten. Also die ballistischen Systeme der Iraner sind nicht erfasst, die Raketenentwicklung, das iranische Verhalten gegenüber, also Unterstützung gegenüber Hisbollah und allen möglichen terroristischen Gruppen gegenüber, nicht erfasst. Die iranische Drohung, Israel vom Erdboden zu löschen, auszulöschen, nicht von dem Abkommen erfasst und so weiter. Das ist eine relativ lange Liste von Gravamina. Insoweit muss man eigentlich dem amerikanischen Partner recht geben, dass es vernünftig wäre, den Versuch zu unternehmen, dieses Abkommen, das wir nun mal hingekriegt haben, das sich nur mit der Nuklearfähigkeit beschäftigt, zu ergänzen durch weitere Vereinbarungen, diese anderen Bereiche betreffend. Also jeder von Ihnen, der vielleicht mal mit Iranern oder mit der iranischen Regierung verhandeln musste, ich musste das mehrfach in meiner aktiven Zeit machen, wird mir vermutlich zustimmen, dass das mit den Iranern nicht so leicht ist. Das sind sehr, sehr erfahrene Verhandler. Und die werden schon gar nicht unter Druck durch vorgehaltenen Revolver jetzt zum Verhandlungstisch kriechen. Ich halte es für möglich, dass es zu neuen Verhandlungen kommt. Und interessanterweise hat die amerikanische Regierung ja jetzt von massiven Drohungen in den letzten Tagen umgeschaltet und plötzlich gesagt, wir sind bereit, auch ohne Vorbedingungen mit der iranischen Seite zu reden. Ich glaube, wenn wir uns darauf einigen könnten, dann wird vielleicht sogar ein Schuh draus. Ich glaube, dass der Iran großen Wert darauf legt, wie übrigens andere Staaten auch, eine gewisse Würde nach außen zeigen zu können und nicht zu Kreuze zu kriechen und sich nicht, wie gesagt, bei vorgehaltener Waffe zu etwas zwingen zu lassen. Wenn das gelingen sollte, den Iran in halbwegs vernünftiger Weise an einen Verhandlungstisch zu bringen, dann wären die Voraussetzungen aus meiner Sicht dafür da, mit dem Iran in einen langfristigen Prozess einzusteigen, der sich mit der Stabilität und der Sicherheit der ganzen Region befasst. Also einen kleinen Hoffnungsschimmer hätte ich schon, dass es vielleicht doch noch gelingt, wegzukommen von einer Politik, die von einigen in Washington betrieben wird, bei der man fürchten muss, dass sie möglicherweise Trump in eine Lage manövrieren könnte, in der dann eine militärische Auseinandersetzung fast unausweichlich sein könnte. Also ich will jetzt die Namen nicht nennen, die kennen Sie wahrscheinlich selber auch, der Leute, die man in Washington unter dieser Rubrik nennt, die sind nicht zu unterschätzen. Insoweit mache ich mir da schon gewisse Sorgen.
Thomas.
Nicht? Doch, jetzt. Mein Name ist Thomas Heberer, ich bin Professor für Politikwissenschaft und Ostasienwissenschaften an der Universität Duisburg-Essen. Ich habe zwei Fragen, Herr Botschafter. Die erste bezieht sich auf einen Punkt, den Sie eher am Rande angesprochen haben, nämlich das Weltordnungssystem. Sie sagten, das Weltordnungssystem in der bestehenden Form würde eigentlich nicht mehr den Verhältnissen in der Welt gerecht werden. Und Sie deuteten auch an, dass ein neues Weltordnungssystem vor der Tür stände. Nun, wenn ich die Debatten in Russland, aber auch in Amerika und in China verfolge, so kann ich feststellen, dass dort die Diskussion geführt wird über ein chinesisches Weltordnungssystem, über ein russisches oder über ein amerikanisches. Gut, ein amerikanisches haben wir zum Teil schon. Da ist die Frage, müssen wir nicht damit rechnen, dass in Zukunft mehrere Weltordnungssysteme miteinander konkurrieren und dass die Europäer wieder, wie Sie es auch angedeutet haben, auf der Strecke bleiben, weil sie sich damit noch nicht befasst haben oder auch nicht befassen? Die zweite Frage, und die widerspricht etwas dem, was Sie eben noch gesagt haben mit Trump. Meines Erachtens geht es nicht um einen Handelskonflikt. John Mearsheimer, der renommierteste Professor für internationale Beziehungen in den USA, hat ein Buch geschrieben vor einigen Jahren vor Trump über die Tragödie der Großmächte. Und er hat gesagt, die Amerikaner traditionell dulden nicht, dass eine zweite Macht aufsteigt und ihnen ebenbürtig ist. Und China wird nicht davon ablassen, aufzusteigen. Und das würde notwendig am Ende zum Krieg führen. Da würde ich ganz gerne mal Ihre Position dazu hören. Vielen Dank.
Ja, sehr interessant. Vielen Dank. Sehr interessante Frage. Also zu Ihrem ersten Punkt, also Stichwort Weltordnungssysteme, kann man ja Ihre Sorge nur teilen, dass wir aus einer Lage, in der wir zumindest behaupten konnten, es gibt grundsätzlich von allen Beteiligten, einschließlich China, einschließlich Russland, akzeptierte Grundlagen eines Weltordnungssystems. Also bestehend aus institutionellen Arrangements wie der Charta der Vereinten Nationen, der Welthandelsorganisation etc. pp. Und so weiter. Neuerdings ja Klimaabkommen auch, allerdings in diesem Fall wieder mal ohne die USA. Ich teile Ihre Meinung, dass wir möglicherweise Gefahr laufen, in eine Lage zu geraten, in der sozusagen China sein eigenes System Schritt für Schritt und durchaus mit Erfolg aufbaut. Ansätze dazu gibt es ja bereits. Denken Sie nur mal an den chinesischen Schritt vor ein paar Jahren, eine eigene Entwicklungsbank, regionale Entwicklungsbank vorzuschlagen und ins Werk zu setzen. Wir, die meisten Europäer, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, haben es für richtig gehalten, ich habe das auch persönlich für richtig gehalten, sich diesem Vorhaben nicht zu widersetzen, sondern durchaus mitzuwirken, auch sich dort zu engagieren. Die USA haben es bekämpft im ersten Schritt, ohne Erfolg. Also hier gibt es tatsächlich Versuche, eigene Konstruktion, eigene Institutionen an die Stelle oder zumindest neben, als rivalisierende Institutionen, neben die bestehenden Institutionen, sei es Bretton Woods, also finanzielle, wirtschaftliche Institutionen oder politische Institutionen zu setzen. Unsere Interessenlage ist, glaube ich, ganz klar. Unsere Interessenlage als Europäer, aber insbesondere als Deutsche, muss es sein, wegen unserer weltpolitischen und ökonomischen Verknüpfungen und unserer Exportabhängigkeit, nicht ein fragmentiertes globales Rechts- und Ordnungssystem zu haben, sondern zumindest in den Kernfragen, also sagen wir mal Freiheit der Meere, Seeschifffahrt, Handelsbeziehungen, Reziprozität in den Wirtschafts- und Außenbeziehungen, also klassische Grundsätze des Umgangs zwischen Staaten, möglichst universale Regeln aufrechtzuerhalten und auch möglichst universal und von allen akzeptierte Institutionen weiterzupflegen. Kann das die Europäische Union, wenn sie auf sich allein gestellt wäre, alleine hinkriegen, angesichts der zu erwartenden Machtverhältnisse in der Welt mit in 20 Jahren gerade noch 5% der Weltbevölkerung, wäre das, glaube ich, vermessen. Das heißt, wir werden unsere Zielvorstellungen nur dann erfolgreich versuchen können umzusetzen, wenn wir nicht nur selber geeint sind, damit komme ich wieder auf meine europäische eine Stimme zurück, sondern wenn wir das mit Partnern machen. Und wir haben ja jetzt neuerdings angesichts dieser zerfallenden Weltordnung Versuche, neue Partnerschaften aufzustellen. Denken Sie mal an die Versuche auch des deutschen Außenministers, sozusagen einen Club von Multilateralisten aufzustellen, also mit Australien und Kanada und einer ganzen Reihe von anderen gleichgesinnten Staaten. Ob das zu einer dauerhaften, hinreichend entschlossenen Konstruktion führen kann, da habe ich persönlich meine Zweifel, aber ich finde es richtig, zumindest den Versuch zu machen. Also ohne Partner wird es nicht gehen und ich hoffe, dass in der Zeit nach Trump, da wird nicht mehr alles so sein, wie es war in der Zeit vor Trump, aber ich würde mir wünschen, dass es in der Zeit nach Trump auch in diesen grundsätzlichen Fragen der Weltordnung wieder sowas geben wird wie den Westen, also eine gemeinsame Grundanschauung über die Art und Weise, wie wir, die westlichen Demokratien insgesamt, unsere Interessen in der Welt vertreten wollen. Wenn wir die USA, die Europäische Union und einige interessierte Partner wie Kanada, Australien, Japan und so weiter unter einem Schirm vereinigen könnten, dann wäre das schon ein relativ machtvoller Block, der vielleicht hinreichend Strahlkraft entwickeln könnte, um eine solche globale Ordnung halbwegs aufrechtzuerhalten. Aber die Gefahren teile ich. Jetzt komme ich ganz kurz zu Ihrem zweiten Punkt, USA-China. Also Sie haben John Mersheimer erwähnt. Es gibt einen anderen angesehenen amerikanischen Professorenkollegen, Graham Allison, der unterrichtet an der Harvard University. Der hat ein Buch geschrieben, dessen Deutsch, ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch gibt, das nennt sich also auf Englisch die Thukydides-Falle. Also Thukydides hat beschrieben den Konflikt zwischen Athen und Sparta im alten Griechenland und hat genau diesen Vorgang beschrieben, wie eine etablierte Macht sich herausgefordert fühlt von einer aufstrebenden neuen Macht, und wie es dann unweigerlich zum Krieg kommt. Also das nennt Graham Allison die Thukydides-Falle und der Sinn seines Buchs ist den USA, der amerikanischen Regierung, vorzuführen, dass sie bitte nicht in die Thukydides-Falle hineintappt, sondern dem Rezept von Henry Kissinger folgt, der ja dicke Bücher verfasst hat mit dem Ziel, Kooperationsvorstellungen mit China voranzustellen, der Vorstellung, dass wir unweigerlich in eine politisch-militärische Konfrontation mit China hinlaufen. Also wir, in diesem Fall die USA. Ich glaube, da ist das historische Urteil noch nicht gesprochen. Und man kann sich nur wünschen, dass die Vernünftigen in den USA sich durchsetzen. Man kann sich allerdings auch nur wünschen, dass auch die Vernünftigen in China sich durchsetzen. Das Interessante an der gegenwärtigen Lage und das Ungewöhnliche ist ja, dass in diesem Konflikt zwischen der etablierten Macht und der neuen aufstrebenden Macht diese beiden Mächte aufgrund der Ereignisse der letzten 3 oder 4 Jahrzehnte so eng wirtschaftlich verknüpft sind, durch die währungspolitische, durch die wirtschaftliche, durch die exportpolitische, investitionspolitische Verknüpfung. Das ist eine ganz ungewöhnliche Konstellation. Die hat es zwischen Athen und Sparta in dieser Form nicht gegeben. Deswegen stimmt der Vergleich Athen-Sparta eben auch nur teilweise.
Ja, Herr Butcher. Sehe ich an? Doch. Ja, Herr Botschafter, ich habe eine Frage. Ich möchte mal wieder nach Europa zurückkommen. Mein Name ist Klaus Wasmuth. Ich bin Ruhrpottler und überzeugter Europäer. Mhm. Die letzten Wahlergebnisse der Europawahl und auch der nationalen Wahlen haben mir ja gezeigt, dass die Radikalen und Populisten auf dem Vormarsch sind. Und Sie haben eben von einer europäischen gemeinschaftlichen Außenpolitik gesprochen. Ich mache mir Sorgen und Gedanken darüber, ob die Demokratie in Europa zukünftig noch funktioniert. Sie muss funktionieren. Wenn die Radikalen plötzlich das Übergewicht bekommen und ich sehe da so eine gewisse Linie und die stellen dann plötzlich den Außenminister. Das gilt zu verhindern. Europa muss also eine Politik betreiben, die wieder am Bürger ist. Das haben auch die Wahlaussagen und die Ergebnisse gezeigt. Was halten Sie dagegen?
Naja, erstens mal, wir haben natürlich, schauen Sie, wir haben natürlich aufgrund des Ausbruchs der Finanzkrise jetzt vor 10 oder 11 Jahren, wir haben natürlich in der Europäischen Union eine ungewöhnliche Lage gehabt, in der sozusagen der deutsche Ruf nach Gürtel enger schnallen genau das Gegenteil dessen war, woran die kleinen und die neueren und insbesondere auch die östlichen neuen Mitgliedstaaten sich bereits gewöhnt hatten, beziehungsweise was deren Erwartungshorizont war. Meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor. Auch in der guten alten Zeit, an die wir uns jetzt so freudig erinnern, also sagen wir mal die Zeit von Helmut Kohl, da war es so, ich war damals sozusagen ein relativ kleines Würstchen, aber ich habe recht häufig den Koffer des Kanzlers oder des Außenministers da durch die Brüsseler Hallen geschleppt bei diesen Nachtsitzungen in den 80er oder Anfang der 90er Jahre. Und es war natürlich auch damals schon so, dass die kleineren und neueren Mitgliedstaaten deswegen und nur dadurch bei der Stange gehalten worden sind, weil sie Geld bekamen. Ja, ich will hier niemanden beschimpfen oder das kritisieren, aber das ist ja im zivilen Leben auch so. Das Geld hält die Interessen schon am besten zusammen. Und ich kann mich erinnern, wie der damalige spanische Regierungschef dringend um einen Termin mit dem Kanzler in Brüssel bat und die sind dann beide verschwunden für eine Dreiviertelstunde. Wenn man hinterher dann fragte, was wollte der jetzt denn vom Bundeskanzler? Ja, einfach einen kleinen Zuschlag. Und wenn er den dann kriegte, war dann alles wieder für ein Dreivierteljahr gut. Ja. Und diese Form der europäischen Politik, in der eben Wohltaten auch verteilt werden konnten, weil wir Wachstum hatten, das brach dann plötzlich 2008 zusammen und plötzlich spielte die Bundesrepublik Deutschland und mit einigen anderen zusammen die Rolle des Disziplinators, des Rufers nach fiskalischer Disziplin und so weiter. Ich will nicht sagen, dass das der einzige Auslöser der gegenwärtigen Probleme ist. Aber was ich sagen will, ist, wenn es uns wieder besser gehen würde, wenn die Europäische Union auf dem Weg zu weiterer wirtschaftlicher Stabilität, zu weiterer Reduzierung von Jugendarbeitslosigkeit, die ja immer noch dramatisch hoch ist in einigen der südlichen Mitgliedstaaten insbesondere. Wenn wir auf diesem Weg weitergehen können, dann werden auch die Wähler weniger werden, die in der Europäischen Union eher eine Belastung sehen als die Fleischtöpfe. Ja. Und deswegen, glaube ich, hat die Bundeskanzlerin oder hat die Bundesregierung, diese, eine frühere Bundesregierung, ja durchaus sehr recht, wenn sie alles daran setzt, im Gespräch mit den anderen Mitgliedstaaten darauf zu dringen, dass die Europäische Union nicht überleben wird als Union, wenn sie nicht wettbewerbsfähig ist auf den Weltmärkten. Wettbewerbsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit. Das ist zwar nicht identisch mit Geld verteilen, aber es ist die Voraussetzung dafür, dass man in der Europäischen Union wieder in eine Lage kommt, in der die weniger Begüterten ein kleines bisschen mehr profitieren können von den Errungenschaften der Europäischen Union. Ich bin insgesamt, wenn ich das noch hinzufügen darf, ich bin insgesamt nicht pessimistisch. Man darf übrigens in meinem Beruf, also Sie können nicht Diplomat sein, jedenfalls kein erfolgreicher Diplomat, wenn Sie an diese Sache pessimistisch herangehen. Und ich habe auch gelernt in meinem diplomatischen Handwerk, dass wir, gerade wir Deutschen, ja die Erfahrung machen durften, zu unseren Lebzeiten, dass es so etwas wie eine sozusagen mathematische Unmöglichkeit in der Außenpolitik nicht gibt. Also meine Generation hatte doch gelernt, viele von Ihnen wahrscheinlich auch, oder hatten verstanden, also Wiedervereinigung, naja, das steht zwar im Grundgesetz, aber das wird ja wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten nicht erreichbar sein. Es ist, ohne dass ein einziger Schuss gewechselt wurde, möglich geworden. Und deswegen erwächst für mich persönlich daraus auch dieser Optimismus, es gibt in der Europäischen Union und es gibt in der europäischen Zukunft kein Problem, das sozusagen kategorisch unlösbar wäre. Es erfordert allerdings Führungskraft, politischen Willen und den richtigen Zeitpunkt. Und lasse mich den Punkt noch hinzufügen. Führungskraft setzt auch voraus Führungspersönlichkeiten. Und ich will jetzt hier nicht über einzelne Personen urteilen, das steht mir auch nicht an. Ich will nur so viel sagen. Wer glaubt, dass die, und ich glaube das, und anscheinend einige von Ihnen ja auch, dass wir keine wirklich gangbare Alternative haben als die Zukunft, die uns Europa bietet. Wenn das so ist, dann darf es nicht so sein, dass wir bei der Auswahl des Personals, das jetzt auszuwählen sein wird in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten, dass wir uns da wieder auf den kleinsten gemeinsamen Nenner in einer Weise einigen werden, die dazu führt, dass an der Spitze von europäischen Institutionen hier und da Leute sitzen, die das eigentlich nicht können. Also wir brauchen, und ich hoffe, dass deutsche Vertreter bei dieser Suche alles daran setzen werden, angefangen mit der Bundeskanzlerin, dass tatsächlich the best and the brightest nach Brüssel geschickt werden und nicht Leute, die man eigentlich zu Hause nicht mehr gebrauchen kann. Das, ja, ist auch so.
Sie haben eine Fragenfreude ausgelöst.
Ja, sehr schön. Wir haben noch ein paar Minuten.
Herr Generalleutnant Habersetzer.
Jetzt muss ich aufstehen, glaube ich. Ja, herzlichen Dank. Ich bin in meiner nationalen Funktion der Kommandeur des Zentrum Luftoperation und in meiner NATO-Funktion der Commander Combined Air Operations Center in Uedem. Ich will nochmal zurückkommen auf die Konfliktbilder, Herr Botschafter Ischinger, die Sie angesprochen haben, und da bin ich sehr dankbar. Und Sie haben gesagt, dass die klassischen Konflikte zwischen Nationen wir zumindest in der Vergangenheit nicht mehr gesehen haben. Das heißt ja nicht, dass sie für alle Ewigkeit verschwunden sind. Das heißt aber auch, dass die klassischen Begriffe Frieden und Krieg sie auflösen und dass die klassischen Begriffe Sieger, Verlierer, wann hat ein Konflikt begonnen, wann ist er beendet worden, sie auflösen. Wir haben es ja unter anderem auf der Krim erlebt, bis hin zum Einsatz von Proxy Forces, wobei die berühmten grünen Männlein nur relativ unverblümter zum Einsatz kamen. Mein Punkt ist jetzt der, und das leitet mich dann über zu der Frage, wenn man geschickt unter einer bestimmten Schwelle bleibt,
neuer Begriff für hybride Kriegführung, der gar nicht so neu ist, denn nichts anderes sagt wie Destabilisierung, weit vor dem Einsatz klassischer militärischer Mittel, bis hin zu dem Cyberraum. Nutzung von Informationen, wobei ja heute jeder in der Gesellschaft erreichbar ist. Wir sind ja zu 100% vernetzt über die sozialen Medien. Und nehmen auch, da brauchen wir nur mal uns links und rechts umschauen, ich nehme es so nur mal unsere Töchter, wird ja vieles als bare, die Information als bare Wahrheit genommen. Oder als ungeprüft wahrgenommen. Wenn jetzt jemand geschickt unter dieser Schwelle bleibt, sehen Sie überhaupt eine Chance, dass wir in Europa in den diversifizierten Gesellschaften zu einer konzentrierten Lagebeurteilung kommen und dann zu einer klaren, eindeutigen Reaktion?
Ja, Herr General, vielen Dank für den Punkt. Ich hätte den Punkt vorhin selbst eigentlich auch noch hinzufügen müssen. Sie haben natürlich vollkommen recht. Die Grenze zwischen dem, was wir landläufig als militärische Auseinandersetzung, als Krieg betrachten würden, also bis hin zu der Frage Artikel 5 der NATO, die Frage, wo verschwimmen hier nicht die Grenzen? Das ist in der Tat eine ganz, ganz wichtige Frage. Und wir sehen ja auch, dass es beispielsweise im russischen militärischen Schrifttum von allerhöchster Ebene, der Generalstabschef Gerasimov höchstpersönlich hat sich konzeptionell und gedanklich mit hybrider Kriegführung beschäftigt, also im Grunde mit der Kriegführung unterhalb der Schwelle des großen Kriegs. Ja, wie gehen wir damit um? Ich kann Ihnen da jetzt auch kein Patentrezept anbieten, aber was ich glaube ist, wir brauchen in einer Welt, in der die Information, die wir täglich verdauen, aufnehmen, die nicht mehr nur sozusagen offiziell die ist, die vom WDR, also sozusagen von einem halbwegs seriösen Sender, nicht aus dubiosen privaten Mitteln finanziert oder von einer halbwegs seriösen Zeitung mit halbwegs seriösen Journalisten, nehmen Sie De Watz oder nehmen Sie die FAZ oder so. Der Punkt ist doch, dass unsere Generation vielleicht nach wie vor die Printausgabe liest und vielleicht nach wie vor auch die Tagesschau sieht. Ich sehe es aber an meinen eigenen Kindern. Die sehen weder die Tagesschau noch lesen sie die klassische Zeitung, sondern sie verlassen sich auf Nachrichten, die jedenfalls nicht so wie das, was wir früher immer gelesen haben, vorgeprüft ist. Wie gesagt, ich sage es ja vorsichtig, durch halbwegs seriöse Vorprüfungsstellen, nämlich sich selbst als verantwortlich empfindende Journalisten. Das heißt, wenn wir unsere eigene Bevölkerung davor schützen wollen, jedem hybriden Manipulator auf den Leim zu gehen, dann wird das nur gehen durch mehr und bessere und intelligentere Erziehung und Bildung und Ausbildung der Kinder und der Jugendlichen schon in der Schule. Ich denke, wir werden in den nächsten Jahren die Schulbildungsprogramme, was die Aufnahme von Informationen angeht, grundsätzlich überdenken müssen und den Kindern beibringen müssen, welche Mittel sie zur Hand haben, um Fake News von Wahrheit, um Lüge von Manipulation zu unterscheiden. Das ist schwierig, aber es ist ja auch hier nicht unmöglich. Und ich kann mir ja auch vorstellen, ich bin wie wahrscheinlich alle von Ihnen nicht der Meinung, dass hier staatliche Organe Zensurnoten verteilen sollten. Aber ich bin der Meinung, dass es schon vorstellbar ist, dass es beispielsweise private Institutionen gibt, die ja durchaus auch mit staatlichen Geldern finanziert werden können, deren Aufgabe es ist, es sein könnte, Handreichungen zu bieten. Wir haben ja bereits solche Institutionen. In der EU zum Beispiel gibt es eine Zelle mit einigen Dutzend Leuten besetzt, die inzwischen nichts anderes macht, als Nachrichten aus russischen Quellen daraufhin abzuklopfen, ob das jetzt wirklich frei erfundene Manipulationsnachrichten sind oder ob sie ein Wahrheitsgehalt haben. Und diese EU-Stelle verteilt dann an alle interessierten Nachrichtenagenturen und so weiter die Ergebnisse ihrer Recherchen. Ich glaube, diese neue Form von Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Wahrheit, Lüge, Manipulation, hybrider Kriegführung stellt uns vor ganz große zivilgesellschaftliche Aufgaben. Das kann natürlich, das muss natürlich auch bei Ihnen im militärischen Bereich praktiziert werden, aber ich glaube, das muss sozusagen im Kindesalter bei den Kindern anfangen, die ja jetzt schon mit 7 Jahren ihre Informationen aus ihrem Smartphone beziehen. Und denen muss man das beibringen.
Meine Damen und Herren, ich habe noch 3 Wortmeldungen. Ich würde vorschlagen, dass wir die sammeln. Ich würde die Fragesteller bitten, sich kurz zu fassen. Und dann hätte ich nur eine kurze Frage, die ich hinten dran hänge.
Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Monika Böhnke. Ich bin auch Bürgerin hier aus Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte gerne eine Frage stellen zum EU-Haushalt. Sie hatten den ganz am Anfang der Fragerunde ganz kurz erwähnt. Die EU hat einen Vorschlag für ein Defense-Programm für den nächsten kommenden mehrjährigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027. Ich erinnere mich daran, dass die Europäische Kommission vor einem Jahr 10.000 Grenzschutzbeamte vorgeschlagen hat. Jetzt wäre für mich die Frage, ist das ein gut gemeinter Vorschlag oder reicht das wirklich? Also, dass wir zusammenhalten müssen, ist klar, aber was brauchen wir konkret?
Okay.
Wenn Sie einmal bitte den Gang entlang gehen, auf der rechten Seite bitte. Dann Herr Preuß, ne? Oder?
Wo ist er?
Einmal da und einmal da. Ist die Fragestellerin mit dem Mikrofon abgehauen? Nein.
Dann kommt der Fragesteller aus der anderen Richtung. Mein Name ist
Herr Borschöfter. Sie gelten als einer der besten Kenner der politischen Situation in Südeuropa. Dazu haben Sie sehr große Erfahrungen, wenn es um die Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina geht. Die aktuelle politische Situation auf dem Balkan ist sehr fragil. Dialog zwischen Belgrad und Pristina ist momentan in einer Sackgasse. Also haben Sie eine Idee oder Vorschlag, wie können Belgrad und Pristina weitergehen oder wie kann man eine Lösung finden, die für beide Seiten akzeptabel wird und mit die beide Seiten eigenes Stolz behalten können und weiterleben können. Und ich habe noch eine ganz kurze und einfache Frage. Hat Bundesrepublik Deutschland durch die Verträge aus 1973 oder 72 DDR anerkannt. Vielen Dank.
Mein Name ist Jürgen Eckert, ich bin Essener Bürger. Und ich habe im letzten Europawahlkampf vermisst, dass die Dinge so richtig aus europäischer Perspektive von Europäern diskutiert wurden, weil es ja viel mehr aus nationaler Perspektive diskutiert wurde. Meine Frage zielt im Grunde auf den Punkt Stärkung Europas und sozusagen als innere Voraussetzung auch für außenpolitisches Handeln, dass man eine ja im Grunde europäische Öffentlichkeit in koordinierter Form schafft, mit, sagen wir, den alten und den neuen Medien. Ich würde es beispielsweise die Europäische Stunde nennen, dass man die von Ihnen angesprochenen halbwegs seriösen Medien dazu bringt, dass sie eine Stunde am Tag europäische Themen aus europäischer Sicht diskutieren lässt und wir sozusagen auf diesem Wege die Keimzelle einer europäischen Öffentlichkeit und Diskussion schaffen würden. Wie denken Sie an eine Umsetzung dieser Idee?
Ich hänge meine auch gerne dran. Ja. Ich habe natürlich Ihr Gespräch mit Gabor Steingart gehört und jetzt interessiert mich spannend, warum verweigert sich die Kanzlerin? Warum macht sie es nicht? Warum geht sie nicht nach Brüssel?
Ich komme auf Ihre Frage, das ist die schwierigste, am Schluss zurück. Ich fange mal, wenn ich darf, bei den drei anderen Fragen in umgekehrter Reihenfolge an. Also zu Ihrer Frage, was die Notwendigkeit einer größeren europäischen Öffentlichkeit angeht, da kann ich Ihnen ja nur voll zustimmen. Die Frage ist nur, wie macht man das? Sie können wahrscheinlich nicht so ohne weiteres privat geführte Zeitungen zwingen, über Europa zu berichten, wenn der Zeitungsredakteur oder Herausgeber zu dem Ergebnis kommt, meine Leser interessiert das nicht so recht. Allerdings, wie gesagt, ich stimme Ihnen zu, ich stelle fest, dass wenn ich persönlich aus den mir vorliegenden Printmedien möglichst optimal über Vorgänge in Europa, in Brüssel informiert werden möchte, da muss ich Ihnen leider sagen, ist die beste Informationsquelle, die ich kenne, die Financial Times. Die ist noch nicht mal auf Deutsch und kommt aus Großbritannien, bringt aber in aller Regel mehr und präziseres und umfassenderes über die Vorgänge in Brüssel als die meisten anderen nationalen Medien. Also Sie haben vollkommen recht und Sie können natürlich insbesondere in der von uns angestrebten gemeinsamen Außenpolitik nicht erwarten, dass unsere Parlamente und unsere Regierungen sich auf eine gemeinsame Linie einigen, wenn die nationalen Öffentlichkeiten manchmal in diametral unterschiedlicher Weise ihre eigenen Debatten pflegen. Ich muss mich jetzt kurz fassen, aber vielleicht nur sozusagen als anekdotischer Punkt. Ich habe das selbst wirklich in krassester Form erlebt zu Beginn der 90er Jahre, als ich als Diplomat in Paris stationiert war und in Paris der Ausbruch der Balkankriege perzipiert, dargestellt, diskutiert wurde als der verzweifelte Versuch der jugoslawischen Regierung, sich gegen separatistische Bewegungen in Kroatien und Slowenien und so weiter zu verteidigen, das Land zu verteidigen. In Deutschland, wenn ich am Wochenende dann zurück war in Bonn, war die Lage umgekehrt. Die deutschen Medien haben mehrheitlich berichtet über die verzweifelten Versuche der Kroaten und der Slowenen, sich gegen die Attacken der jugoslawischen Armee zu verteidigen. Also damals wäre es ganz schwierig gewesen, aus diesen unterschiedlichen öffentlichen Debatten alleine schon mal eine gemeinsame deutsch-französische Linie zusammen zu zimmern. Insoweit haben Sie vollkommen recht, das ist notwendig. Ich weiß nur nicht genau, da bin ich überfordert, wie man das in der konkreten Umsetzung am besten hinkriegen könnte. Aber die Notwendigkeit sehe ich, es wird keine gute gemeinsame Außenpolitik geben, ohne eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit. Zweiter Punkt, Serbien, Pristina. Die Lage dort ist verfahren. Ich war ja mal als Unterhändler für die EU tätig in diesem Bereich vor über 10 Jahren. Ich hatte den beiden Streithähnen damals vorgeschlagen, macht's doch wie Egon Bahr. Sie haben das erwähnt mit der deutsch-deutschen Vereinbarung von 1973. Da hat man sich ja nicht gegenseitig richtig anerkannt. Wir haben ja die DDR nicht wirklich völkerrechtlich anerkannt. Wir hatten keine Botschaft in der DDR. Wir hatten eine Vertretung des Bundeskanzleramts dort. Das war ganz fein ziseliert. ständige Vertretung. Aber es hat ermöglicht, dass beide deutschen Staaten 1973 gemeinsam in die Vereinten Nationen eingetreten sind. Und deswegen hatte ich damals gesagt, macht's doch so, klammert doch die Statusfrage aus, einigt euch darauf, dass ihr praktische Fragen regelt, so wie damals in dem deutsch-deutschen Abkommen von 1973. Und dann kann man die Statusfrage später lösen, so wie wir das in Deutschland auch gemacht haben. Das wird heute so nicht mehr gehen, weil man in Pristina, der natürlich 10 Jahre später der Meinung ist, halbe Sachen wollen wir jetzt nicht mehr, wir wollen die völlige völkerrechtliche Anerkennung unter dieser Schwelle, machen wir es nicht. Meine Antwort auf Ihre Frage lautet, Serbien und Kosovo, bei aller Liebe, werden alleine ohne Hilfe von außen ihr Problem nicht lösen können. Die brauchen einen Vorschlag von außen. Frau Merkel hat im April gemeinsam mit Macron die Streithähne alle in Berlin gehabt. Angeblich soll das jetzt im Juli in Paris auf Einladung von Macron fortgesetzt werden. Ich glaube nur, das macht nur Sinn, wenn sich Deutschland und Frankreich vielleicht gemeinsam mit anderen dazu aufraffen, denen einen Plan, ich sage es mal salopp, aufs Auge zu drücken und zu sagen, so wird es jetzt gemacht. Und wenn ihr so macht, dann gibt es dafür auch Wohltaten. Und wenn ihr es nicht macht, dann geht es euch ganz, ganz schlecht. Ich glaube, das muss man wirklich machen, wie bei Kindern, die man belohnt, wenn sie sich gut benehmen, und die man eben nicht belohnt, wenn sie sich schlecht benehmen. Sonst werden wir diesen Konflikt nicht lösen können. Die brauchen Hilfe und ein bisschen Druck von außen. Zu der ersten Frage, den EU-Haushalt in Fragen Verteidigung, da will ich nur Folgendes sagen. Die Europäische Union hat in der Frage der Verteidigungspolitik viele, viele Jahre vor allen Dingen heiße Luft von sich gegeben. Da hat es Erklärungen gegeben, aber wenig Substanz. Jetzt, in den letzten 2, 3 Jahren, hat sich da etwas geändert. Jetzt gibt es bei der Frage der Außengrenzen diese Frontex-Entscheidung, 10.000 Mann. Natürlich müssen die finanziert werden. Das wird man nicht aus dem regulären Haushalt machen können. Es gibt aber, was den größeren Bereich der Verteidigungspolitik angeht, jetzt den European Defence Fund. Also der soll auf Milliardenhöhe aufwachsen. Und das bietet der Europäischen Union eine ganz neue Chance, künftige militärisch relevante Projekte gemeinsam zu entwickeln, weil, meine Damen und Herren, Sie wissen doch, was unser Problem ist. Wir haben in der Europäischen Union 178 schwere Waffensysteme. Unser großer Freund USA mit einem doppelt so großen Verteidigungsetat wie die ganze Europäische Union zusammen, die USA haben exakt 30 schwere Waffensysteme. Also wenn Sie eine kaufmännische Ausbildung haben, dann können Sie sich ausrechnen, dass wer 178 schwere Waffensysteme warten lassen muss, Ersatzteile besorgen muss, der wird um ein Vielfaches ineffizienter, teurer leben als derjenige, der sich auf 30 solche Systeme beschränkt. Wir müssen weg von der Kleinstaaterei in der Verteidigung, müssen mehr Pooling und Sharing machen, und da wird der Defense Fund helfen. Und wie gesagt, das wird nicht möglich sein, wenn wir nicht im EU-Haushalt entsprechende Mittel vorhalten, damit man mehr gemeinsam machen kann. Jetzt zur allerletzten Frage, warum trägt die Bundesregierung solche Vorschläge wie gemeinsame also Stärkung der außenpolitischen Stimme, Mehrheitsentscheidung nicht nach Brüssel? Ich glaube, es gibt da auch ein paar taktische Überlegungen. Schauen Sie, man kann bei solchen Überlegungen natürlich sagen, wir treten jetzt da mal die Tür ein und legen den ganzen Vorschlag auf den Tisch. Dann wird es vorhersehbar Mitglieder der EU geben, die sagen, niemals mit uns. Und dann wird es Streit geben und das wird sich möglicherweise lange hinziehen. Man kann es auch anders machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht vielversprechender sein könnte, wenn ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland das in den letzten Jahren ja beschuldigt worden ist von vielen in den, der kleineren EU-Mitglieder, wir seien zu streng mit ihnen, wir würden ihnen Austerität abverlangen, denken Sie an Griechenland, die Südschiene. Ich glaube, es würde uns sehr gut zu Gesicht stehen, wenn die Bundesrepublik Deutschland, und ich hoffe, dass Frau Merkel und ihre Regierung darüber auch nachdenken, wenn sie einfach mal mit gutem Beispiel vorangehen würden. Was könnte also ein gutes Beispiel sein? Ein gutes Beispiel könnte sein, wenn die Bundesregierung jetzt nach den EP-Wahlen bei den ersten Sitzungen in den neuen Gremien eine Erklärung abgeben würde und sagen würde, als Einstieg in diese Frage von Mehrheitsentscheidung erklärt die Bundesrepublik Deutschland hiermit feierlich, dass sie, falls mal eine Lage entsteht in der Außenpolitik, wo 27:1 steht, also wo Deutschland sozusagen sein Veto einlegen müsste, um eine bestimmte Entscheidung zu verhindern, dass Deutschland in einer solchen Lage sein Veto nicht benutzen wird. Heißt auf Deutsch Vetoverzicht. Als Einstieg in eine Diskussion über Mehrheitsentscheidung. Ich glaube, das würde wie ein Donnerschlag wirken bei anderen Regierungen. Und da werden manche dann sagen, das ist jetzt eine schlaue Entscheidung aus Berlin. Da überlegen wir mal, ob wir das nicht auch machen können. Vetoverzicht ankündigen. Das ist noch nicht das Gleiche wie Mehrheitsentscheidung, aber es wäre ein erster Schritt, die Fähigkeit der Europäischen Union, sich nicht ständig selbst zu blockieren, zu reduzieren und die Diskussion in Richtung, die schwierige und wahrscheinlich sehr langwierige Diskussion, in Richtung Mehrheitsentscheidung anzustoßen. Also die Bundeskanzlerin, die ist ja nun schon so lange im Amt, die wird, denke ich, genau wissen, wie sie das Kindlein am besten schaukelt. Ich würde mir nur wünschen, dass dieser Punkt nicht zu den Punkten gehört, die in Berlin, wie leider manche andere Punkte in den letzten Jahren in der Europapolitik, immer wieder auf die lange Bank geschoben werden und dann eben gar nie in Brüssel ankommen. Wir müssen eine Antwort auf Macron geben und das könnte ein interessantes Element unter vielen sein. Vielen Dank nochmal.